Ihr Lieben, wir gehen heute weiter in den nächsten Teil unserer aktuellen Predigtreihe. Letzte Woche habe ich mit dem ersten Teil gestartet in die Predigtreihe zum Galaterbrief. Da haben wir uns die ersten 5 Verse vom Galaterbrief angeschaut. Wenn ihr diese Predigt verpasst habt, dürft ihr sie natürlich auch gerne nachhören auf unserer Webseite christuskirche.com. Das .com ist wichtig, weil bei .de landet ihr bei der Christuskirche in Hamburg-Altona. Den Fehler habe ich einmal gemacht und war dann etwas verwirrt. Wir haben letzte Woche haben wir in diesen ersten 5 Versen im Galaterbrief gelesen und gehört, dass in den Gemeinden, denen Paulus da schreibt, die Lehre verbreitet worden war, dass zusätzlich zum Glauben an Jesus es auch noch nötig ist, sich an die Gesetze im Alten Testament zu halten, um gerettet zu werden. Und diesen Brief schreibt Paulus, um die Christen daran zu erinnern, dass das komplett falsch ist und totaler Quatsch ist. Und er möchte die Christen daran erinnern, dass es ausreicht, dass durch Gottes Gnade sich Jesus Christus freiwillig für unsere Schuld hingegeben hat, damit wir gerettet und befreit sind. Das war die zentrale Botschaft der letzten Woche. Wir sind befreit, frei von religiösem Druck, frei von Maßstäben dieser Welt, weil Christus uns befreit hat. Das ist die gute Nachricht, an die Paulus die Christen durch diesen Brief erinnern möchte. Und um die gute Nachricht geht es auch heute in dieser Predigt. Stellt euch mal vor, ich würde jetzt sagen, ich habe für jeden von euch eine richtig gute Nachricht. Gleich nach dem Gottesdienst draußen im Garten gibt es für jeden kostenlos Bratwurst im Brötchen. Das ist doch eine gute Nachricht für jeden von euch, oder nicht? Ja, manche von euch würden denken, ja, endlich mal einen Gottesdienst, aus dem ich was mitnehmen kann. Andere würden vielleicht denken, gibt es auch vegetarisch? Ansonsten wäre das für mich jetzt nicht so interessant. Vielleicht ist der ein oder andere hier, der sagt, ja, was soll ich denn mit dem Brötchen? Ich vertrage gar kein Gluten. Was soll ich denn damit? Und andere würden vielleicht sagen, also ohne Senf für mich nichts. Und dann wird es auf einmal klar, diese gute Nachricht ist vielleicht jetzt nicht so für jeden eine wirklich gute Nachricht. Vielleicht mit einem anderen Beispiel. Jemand kommt zu dir auf der Arbeit und sagt, hey, ich habe gute Nachrichten für dich. Du bekommst nächsten Monat mehr Geld als Gehalt. Allerdings musst du ab jetzt auch 20 Stunden die Woche mehr arbeiten. Das ist jetzt vielleicht auch nicht mehr die gute Nachricht, die sich erstmal so angehört hat. Ein anderer sagt vielleicht, ja, heute Abend gibt es Pizza, gratis Pizza mit extra Ananas. Für manche ist das eine gute Nachricht, für andere vielleicht nicht. Manchmal wird aus einer guten Nachricht eine schlechte Nachricht, sobald jemand noch etwas hinzufügt. Sobald da etwas hinzugefügt wird oder verändert wird oder mit Bedingungen versehen wird, verliert eine gute Nachricht oft ihre Kraft. Und das ist leider auch in den Gemeinden in Galatien passiert. Paulus hatte diesen Christen die gute Nachricht von Jesus Christus weitergegeben. Die gute Nachricht, dass Jesus Christus sich freiwillig für sie hingegeben hat, für sie gestorben ist und auferstanden ist, um ihre Sünden und ihre Schuld zu tilgen und ewiges Leben möglich zu machen. Aber dann kamen Menschen und haben diese gute Nachricht verdreht. Sie haben etwas hinzugefügt, nämlich die Bedingungen. Ja, aber um das in Anspruch zu nehmen, müsst ihr die Speisegesetze halten, ihr müsst die jüdischen Feste feiern und halten und jedes männliche Wesen muss sich beschneiden lassen. Und wir werden jetzt in dem nächsten Abschnitt, die Verse 6 bis 17, mal Paulus genaue Reaktion darauf lesen. Wir steigen direkt ein in die Verse 6 und 7. Da schreibt Paulus, Ich wundere mich, wie schnell ihr euch von dem abgewendet habt, der euch zum Glauben gerufen hat. Durch Christus hat er euch seine Gnade erwiesen und ihr kehrt ihm den Rücken und wendet euch einem anderen Evangelium zu. Dabei gibt es doch überhaupt kein anderes Evangelium. Es ist nur so, dass gewisse Leute euch in Verwirrung stürzen, weil sie versuchen, das Evangelium von Christus auf den Kopf zu stellen. Paulus steigt hier direkt ein. Er wundert sich, wie schnell sich diese Menschen in den Gemeinden abgewendet haben. Er ist nicht einfach enttäuscht, ich glaube, er ist auch erschüttert. Und er sagt absichtlich, sie haben sich nicht nur von diesem Evangelium abgewendet, sondern sie haben sich von dem abgewendet, der ihnen die Gnade und sie zum Glauben gerufen hat. Denn sich von dem Evangelium von Jesus Christus abzuwenden, heißt nicht einfach, sich einer anderen Meinung zuzuwenden. Das heißt auch nicht, sich einer anderen Lehrmeinung zuzuwenden oder die mal auszuprobieren. Das heißt, sich von Gott selbst abzuwenden. Paulus schreibt hier explizit, ihr wendet euch von dem ab, der euch zum Glauben gerufen hat. Nicht von einem Prinzip, nicht von einer Lehre, sondern von einer Person. Denn wenn das passiert, wenn sich jemand von dieser Lehre abwendet, wenn ich mich von Jesus und seinem Kreuzestod als abwende, als nicht genug empfinde und da noch etwas mehr hinzufüge, dann wende ich mich diesem, was ich hinzufüge, zu. Und das heißt auch, dass ich mich von Jesus abwende, weil ich damit ja sage, ja, das, was Jesus getan hat, ist nicht genug. Ich muss mich noch etwas anderem zuwenden. Aber das Evangelium, die gute Nachricht, das bedeutet Evangelium, das griechische Euangelion, eine gute Nachricht, ist ja gerade das, dass Gott sich aus purer Gnade und Liebe sich geopfert hat, aus Liebe seinen Sohn gegeben hat, um unsere Schuld zu tragen, um uns zu erlösen und uns freien Zugang zu Gott zu schenken. Und Paulus sagt hier, diese gute Nachricht, die die Menschen, die euch dazu bewegen wollen, die Gesetze zu halten, das ist eigentlich keine gute Nachricht. Es ist keine gute Nachricht mehr, weil diese gute Nachricht verändert wird. Ich mache es vielleicht an einem Beispiel einmal deutlich. Wenn dir jemand erzählt, ich habe hier ein Medikament, ein Mittel, und wenn du dieses Medikament nimmst, dann wirst du bis an dein Lebensende gesund bleiben. Du wirst nicht mehr krank werden, du musst gesund bleiben. Allerdings kriegst du dieses Mittel erst, wenn du dein jetziges Leben aufgegeben hast. Wenn du deine Familie verlässt, deine Kinder verlässt, deine Frau verlässt, deinen Partner, deinen Mann, dann kriegst du dieses Mittel. Das wäre keine gute Nachricht. Das wäre eine Tragödie. Und genauso wird aus der guten Nachricht von Jesus Christus keine befreiende, sondern eine zerstörerische Botschaft, wenn man sie verändert, wenn man da noch weitere Sachen hinzufügt. Und Paulus sagt hier auch deutlich, dieses falsche Evangelium, das ist nicht einfach zufällig entstanden, es wurde von Menschen hineingebracht. Das haben wir letzte Woche schon gehört, es gab jüdische Missionare, die das gezielt in diese Gemeinden getragen haben, diese Nachricht, ihr müsst euch trotzdem noch an die Gesetze halten, damit ihr gerettet werdet. Und das stellt das Evangelium total auf den Kopf. Das dreht das quasi ins Gegenteil um. Es dreht es um von Gnade zu Leistung, von Christus zu Vorschrift, von Freiheit zu Kontrolle. Und das ist schlecht. Und deswegen im nächsten Abschnitt lesen wir es, reagiert Paulus da auch mit einer sehr großen und fast schon schockierenden Schärfe in den Versen 8 bis 9, lesen wir weiter. Doch wer immer euch ein anderes Evangelium bringt, und wäre es einer von uns Aposteln oder sogar ein Engel vom Himmel, wer immer euch eine Botschaft bringt, die dem Evangelium widerspricht, das wir euch verkündet haben, der sei verflucht. Und er wiederholt es direkt nochmal, um keinen Zweifel zu lassen. Wir haben euch das bereits früher gesagt. Und ich sage es hiermit noch einmal. Wenn euch jemand ein Evangelium verkündet, das im Widerspruch zu dem Evangelium steht, das ihr angenommen habt, sei er verflucht. Das ist hart. Das ist schockierend. Aber ich finde, da zieht Paulus eine Art geistliche Notbremse, die schon arg nötig ist. Denn wenn ein Evangelium falsch ist, dann kann es nicht retten. Ein falsches Evangelium mag zwar nett klingen, aber es trägt keine rettende Kraft in sich. Wenn ich ein Rettungsboot auf einem Schiff durch ein Boot austausche, was erstens viel zu klein ist, um alle darauf Anwesenden zu tragen, und dann auch noch ein paar Löcher im Boden hat, dann ist es kein netter Austausch, weil es irgendwie schöner an der Seite vom Schiff aussieht und das Rettungsboot da so hässlich und die grelle Farbe und so, das mag man ja nicht ansehen. Wenn ich ein Rettungsboot mit einem anderen Boot austausche, das gar nicht dafür nützt, mich zu retten, dann würde es mich auch nicht ans Ziel bringen, es würde mich untergehen lassen. Und darum, denke ich, warnt Paulus hier auch so drastisch. Das ist kein Kampf um Rechthaberei, sondern er kämpft darum, dass die Seelen dieser Menschen nicht verloren gehen, sondern gerettet werden. Und deswegen sagt Paulus hier auch unmissverständlich in Vers 10, sagt selbst, bin ich, wenn ich so rede, auf die Zustimmung der Menschen aus oder auf die Zustimmung Gottes? Geht es mir wirklich darum, Menschen zu gefallen? Und da antwortet er selber und sagt, wenn ich noch Menschen gefallen wollte, wäre ich nicht ein Diener Christi. Das ist ein starker Satz. Wenn ich noch Menschen gefallen wollte, wäre ich kein Diener Christi. Denn ein Diener von Jesus Christus, so findet Paulus zumindest, steht im Dienst der Wahrheit und nicht im Dienst der Zustimmung. Meine Theorie dazu ist, ich denke, Paulus möchte sich hier gegen Lügen verteidigen, die diese jüdischen Missionare gegen ihn verbreitet haben. Es scheint so, als wollten die jüdischen Missionare, die diese falsche Lehre verbreitet haben, Paulus diskreditieren, so nach dem Motto, ja, der Paulus, der macht sich's leicht. Der predigt Gnade statt Gesetz, der predigt nur das, was die Heiden toll finden. Aber Paulus sagt, gerade weil er Jesus Christus dient, macht er das eben nicht. Er kann gar nicht predigen, was die Menschen hören will, sondern Paulus predigt das, was die Menschen brauchen. Die rettende Wahrheit Gottes. Und jetzt in den nächsten Versen beginnt Paulus zu erklären, woher er denn diese Botschaft überhaupt hat. In Vers 11 und 12 schreibt er, denn eins müsst ihr wissen, Geschwister, das Evangelium, das ich verkünde, ist nicht menschlichen Ursprungs. Ich habe diese Botschaft ja auch nicht von einem Menschen empfangen und wurde auch nicht von einem Menschen darin unterwiesen. Nein, Jesus Christus selbst hat sie mir offenbart. Diese gute Nachricht, das Evangelium, das Paulus verkündet, das Evangelium, das Paulus auch in diesen Gemeinden in Galatien verkündet, das hat er sich nicht selbst ausgedacht. Das hat sich auch kein Mensch selbst ausgedacht. Das hat Paulus auch nicht irgendwo gelernt, indem er an einer Bibelschule studiert hat oder sehr lange eine Doktorarbeit geschrieben hat oder was auch immer. Diese Botschaft hat Paulus von Jesus Christus selbst offenbart bekommen. Und um zu argumentieren, dass das auch glaubwürdig ist, dass er diese Botschaft von Gott bekommen hat, erinnert Paulus hier an seine Vergangenheit in den nächsten Versen, Vers 13 und 14. Ihr habt doch gehört, wie radikal ich früher den jüdischen Glauben praktizierte. Ich verfolgte die Gemeinde Gottes mit äußerster Härte und tat alles, um sie auszurotten. Ja, was den Eifer für den jüdischen Glauben angeht, übertraf ich viele meiner Altersgenossen in meinem Volk. Denn ich war ein besonders leidenschaftlicher Verfechter der religiösen Überlieferungen meiner Vorfahren. Damals wusste jeder Christ, wer Paulus war. Damals hieß er noch Saulus, früher ein radikaler Pharisäer, ein radikaler Jude, ein radikaler jüdischer Gelehrte, der alles daran gesetzt hat, die christliche Gemeinde zu verfolgen und auszurotten. Als er noch Saulus war, war er voller Eifer für die religiösen Überlieferungen, für die Traditionen, die er von den Vorfahren, von seinen Vätern und Vorvätern bekommen hatte. Und er war nicht einfach nur fromm im allgemeinen Sinn, sondern er ist leidenschaftlich dafür eingetreten, nicht nur für die Gesetze in der Tora, sondern auch für die mündlichen Überlieferungen der Pharisäer. Und Paulus war überzeugt, Gott damit zu dienen. Und das steht ganz konträr in dem, wie Paulus jetzt gerade ist. Und deswegen will er damit zeigen, dieses Evangelium, die Nachricht, die Paulus jetzt verbreitet, ist total unterschiedlich zu dem, wie Paulus vorher war, bevor er diese Nachricht von Jesus Christus offenbart bekommen hat. Und deswegen kann es gar nicht das Produkt von menschlicher Überzeugung sein. Kein Mensch, kein Lehrer, keine Lehre hätte Paulus, als er noch Saulus war, dazu gebracht, so radikal umzudenken. Nur Gott selbst konnte diesen Kurswechsel herbeiführen und das hat Gott auch getan, erzählt Paulus im nächsten Vers, in Vers 15. Doch dann hat Gott beschlossen, mir seinen Sohn zu offenbaren. Gott hatte mich ja schon für sich ausgesondert, als ich noch im Leib meiner Mutter war und hatte mich in seiner Gnade dazu bestimmt, ihm zu dienen. Das ist der Wendepunkt. In vorigen Versen ist Paulus eher die agierende Person. Ab jetzt agiert Gott. Paulus sagte, noch bevor er geboren war, hatte Gott ihn schon im Blick. Bevor Paulus geboren war, hatte Gott ihn schon ausgesondert. Nicht wegen seines Eifers für die jüdischen Überlieferungen, nicht wegen seines Wissens, nicht wegen dem, wie leidenschaftlich er doch für den jüdischen Glauben eingetreten ist, sondern aus purer Gnade. Paulus sagt, das, was ich als Jude getan habe, hat mich Gott nicht näher gebracht. Und doch hat Gott mich erwählt, bevor ich überhaupt etwas tun konnte. Und was mir besonders auffällt, Paulus hat ja erzählt, das Evangelium hat er von Gott selbst offenbart bekommen. Und hier sagt Paulus aber, Gott hat beschlossen, mir seinen Sohn zu offenbaren. Paulus wurde im ersten Sinne nicht irgendeine richtige Theologie oder eine Lehre offenbart, sondern Paulus hatte eine Offenbarung von Jesus, von einer Person. Das war die Offenbarung. Und dadurch, dass er erkannt hat, wer Jesus Christus wirklich war, hat er auch diese gute Nachricht von Jesus Christus erkannt. Wurde ihm diese gute Nachricht offenbart. Im Evangelium von Jesus Christus geht es in erster Linie nicht um eine Lehre, die du einhalten musst, sondern es geht um die Person Jesus Christus, der du näher kommen darfst und die du immer mehr verstehen darfst. Aber bei dieser Offenbarung blieb es nicht stehen. In den nächsten Versen 16 und 17 erzählt Paulus, als er mir nur seinen Sohn offenbarte, mir ganz persönlich, gab er mir den Auftrag, die gute Nachricht von Jesus Christus unter den nichtjüdischen Völkern zu verkünden. Daraufhin holte ich nicht erst den Rat von Menschen ein. Ich ging auch nicht nach Jerusalem hinauf zu denen, die schon vor mir Apostel waren. Nein, ich machte mich auf den Weg nach Arabien und von Arabien kehrte ich nach Damaskus zurück. Paulus bekam also den Auftrag, die gute Nachricht von Jesus Christus unter den heidnischen, also den nichtjüdischen Völkern zu verbreiten. Und Paulus sagt hier ganz explizit, er ging danach nicht nach Jerusalem zu denen, die schon vor ihm Apostel waren. Er holte sich keinen Rat von Menschen ein, sondern er ging nach Arabien, er zog sich zurück und kehrte dann nach Damaskus zurück. Ich habe mich gefragt, warum betont das Paulus hier so explizit? Was bringt ihm das? Und ich habe mich ein bisschen da reingewühlt und habe auch wieder folgende Theorie aufgestellt. Ich denke, Paulus wehrt sich hier nochmal gegen Gerüchte oder Lügen, die über ihn verbreitet wurden von seinen Gegnern. Seine Gegner, diese jüdischen Missionare, scheinen behauptet zu haben, Paulus hat diese Botschaft erst von den Jerusalemer Aposteln gelernt und hat sich dann irgendwann eigenmächtig abgespalten. Aber Paulus sagt hier auch, nein, das stimmt nicht. Ich habe das Evangelium nicht von Petrus, nicht von Jakobus, nicht von Johannes, noch von irgendwem gehört, sondern ich habe es von Jesus Christus selbst gehört. Diese gute Nachricht habe ich gehört und diese gute Nachricht hat Gott mir aufgetragen, soll ich verbreiten. Das sind die 12 Verse, um die es heute gehen soll. Und in diesen 12 Versen macht Paulus nochmal deutlich und erinnert die Galater nochmal daran, die gute Nachricht von Jesus Christus ist keine menschliche Idee, kein religiöses System, keine Liste von Bedingungen. Es ist Gottes eigene Botschaft, die sich durch Jesus Christus offenbart. Und wer daran etwas verändert oder ergänzt, der verliert nicht nur eine richtige Meinung, eine richtige Lehre, sondern der entfernt sich von Gott selbst. Paulus kämpft hier nicht um Theologie auf dem Papier. Paulus führt hier keinen theologischen Diskurs, weil er irgendwie unbedingt Recht haben will, sondern Paulus kämpft hier um Menschen, die in Gefahr stehen, ihre Freiheit und ihren Glauben und ihre Rettung zu verlieren. Er kämpft um Menschen, die eigentlich frei leben sollen, aber stattdessen wieder in geistliche Abhängigkeit geraten. Und damals wie heute passierte genau das. Das Evangelium von Jesus wird zu einem Jesus und Evangelium. Damals war es Jesus und Beschneidung, Jesus und Speisegesetze, Jesus und jüdische Feste. Heute ist das oft nicht anders. Wir starten mit Jesus und enden in einem System aus Erwartungen, Anforderungen und Selbstzweifeln. Wir starten im Vertrauen und landen irgendwann im Leistungsdruck. Wir empfangen Gnade und fühlen uns irgendwann schuldig, weil wir glauben, sie nicht verdient zu haben oder sie sogar verdienen zu müssen. Das ist der Punkt, an dem mich dieser Text auch heute noch direkt anspricht. Vielleicht klingt die Botschaft an die Galater erstmal ganz weit weg. Also wer hat heutzutage noch was mit Beschneidung, jüdischen Festen und Speisegesetzen zu tun? Heute heißt es vielleicht nicht mehr Jesus und Beschneidung, Speisevorschriften und Feste. Vielleicht gibt es heute Botschaften wie Jesus und stille Zeit. Du musst auf jeden Fall jeden Tag stille Zeit machen, um dich mit Gott gut zu stellen. In anderen Kreisen gibt es vielleicht Jesus und Gottesdienstbesuche. Du musst auf jeden Fall immer jeden Sonntag den Gottesdienst besuchen, um dich mit Gott gut zu stellen. Es gibt bestimmt auch Christen, die denken, es braucht Jesus und kulturelle Abgrenzung. Du musst auf jeden Fall bestimmte Dinge aus der weltlichen Kultur ablehnen, um dich mit Gott gut zu stellen. Es gibt bestimmt noch andere Sachen. Jesus und Alkoholablehnung. Du musst auf jeden Fall nie in deinem Leben Alkohol trinken, um dich mit Gott gut zu stellen. Warum sind diese Gedanken so populär? Was macht das aus? Was hat es an sich, dass sich diese Gedanken, diese Jesus- und Nachrichten so lange schon halten? Ich glaube, erstens, diese Gedanken geben Klarheit. Wenn wir uns nur auf Gottes Gnade verlassen, ist es oft unverständlich. Für mich ist es zumindest oft unverständlich, warum ist Gott so gnädig mit mir? Ich kann es gar nicht fassen. Warum? Wie kann es sein, dass Gott so gnädig mit mir ist und mir jedes Mal, wenn ich auf die Schnauze falle, mir noch eine Chance gibt und mir jedes Mal sagt, hey Simon, alles gut, ich liebe dich, ich bin gnädig mit dir. Ich verstehe es oft nicht. Und deswegen diese Zusätze, die immer nach dem Jesus und kommen, ich glaube, die gaukeln uns vor, es oft klarer oder verständlicher zu machen. Der zweite Grund, diese Jesus-und-Nachrichten übergeben uns wieder die Kontrolle. Wenn wir uns nur auf Gottes Gnade verlassen, können wir das nicht kontrollieren. In Gottes Gnade gibt es wenig Kontrolle für uns. Da können wir uns nur auf Gottes Gnade verlassen. Da sind wir nur Sünder, die um Vergebung bitten. Aber wenn wir dann diese Zusätze, Jesus und haben, dann haben wir eine To-Do-Liste, die wir abhaken können. Dann gibt es uns die Kontrolle. Ja, Glaube an Jesus können wir abhaken. Kein Alkohol getrunken können wir abhaken. Heute schon in der Bibel gelesen können wir auch abhaken. Keine Filme ab 16 oder 18 geschaut können wir auch abhaken. Und diese To-Do-Liste, die bringt uns zum dritten Punkt, warum ich glaube, dass sich diese Nachrichten immer weiter halten. Denn spätestens hier wird es unangenehm. Es macht es uns leicht, uns zu vergleichen. Wenn wir uns nur auf Gottes pure Gnade verlassen, dann kann niemand genau sagen, wer von uns jetzt besser oder schlechter ist, weil wir sind ja alle nur Menschen, die auf Gnade bauen und hoffen. Aber wenn wir so eine Checkliste, so eine To-Do-Liste haben, dann ist es einfach, sich zu vergleichen. Also, ich schaue auf meine Checkliste. Also, ich habe diese Woche keinen Alkohol getrunken, ich habe keine weltliche Musik gehört, sondern ich habe jeden Tag mindestens 3 Kapitel in der Bibel gelesen. Schauen wir mal auf deine To-Do-Liste. Ich sehe, du warst heute im Kino, hast dir diesen neuen Film ab 18 angeschaut und hast dabei ein Bier getrunken. Und heute hast du auch noch kein einziges Mal deine Bibel aufgeschlagen. Also wenn wir jetzt unsere To-Do-Listen vergleichen, dann ist ja klar, ich bin der bessere Christ. Und das ist auch wieder falsch. Aber es gibt da ein Problem. Vielleicht habt ihr es auch schon gemerkt. Diese Dinge, die immer nach dem Jesus und kommen, die sind oft gar nicht schlecht. Es sind oft eigentlich gute Dinge, die hinzugefügt werden. Es ist gut, regelmäßig in der Bibel zu lesen. Es ist gut, Zeit mit Gott zu verbringen. Es ist gut, regelmäßig einen Gottesdienst zu besuchen. Es macht Sinn, seinen Alkoholkonsum einzuschränken und nicht jeden Film zu schauen, der in die Kinos kommt. Das sind ja alles gute Sachen. Wie kann ich denn jetzt merken, dass ich einer Jesus-und-Nachricht hinterherlaufe? Wie kann ich merken, dass ich einer Jesus-und-Nachricht auf den Leim gegangen bin? Woran merke ich, dass ich einem falschen Evangelium auf der Spur bin? Und ich kann euch ein Warnzeichen geben. Es ist eigentlich immer der Gedanke, wenn du über dich denkst, ich bin ein schlechter Christ oder ich bin kein guter Christ. Denn diese Gedanken denken wir meistens über uns aus 2 Gründen. Der erste Grund: wir haben etwas nicht getan, weil was wir eigentlich tun möchten oder sollten. Vielleicht kennst du den Gedanken auch, ich kenne ihn nur zu gut. Ach, ich habe jetzt seit Wochen nicht mehr in der Bibel gelesen. Ich habe seit Wochen keine stille Zeit mehr gemacht. Ich bin zu Hause beschäftigt, die Arbeit stresst mich. Ich versuche gerade nur irgendwie den Tag durchzubekommen. Ich lese viel zu wenig Bibel. Oh, ich glaube, ich bin ein richtig schlechter Christ. Ich diene zu wenig. Ich bete zu wenig, ich bin zu wenig geistlich. Oh Mann, was bin ich nur für ein schlechter Christ? Das klingt fromm, aber dahinter steckt auch wieder diese Jesus-und-Nachricht. Denn Gottes Gnade und Liebe zu dir hört nicht auf in den 3 Wochen, wo du deine Bibel nicht aufgeschlagen hast. Es hört nicht auf in den 3 Wochen, wo du es vielleicht nicht geschafft hast, zu beten oder Bibel zu lesen. Gottes Gnade gilt dir immer, jeden Tag. Und wenn du anfängst zu denken, dass das nicht genug ist, sollten vielleicht ein paar Alarmglocken angehen. Der zweite Grund, warum wir denken, dass wir oft schlechte Christen sind, ist, weil wir etwas getan haben, was wir eigentlich nicht mehr tun wollten. Weil wir einer Sünde auf den Leim gegangen sind, weil wir wieder in eine Sünde gefallen haben. Auch hier kenne ich zumindest diese Gedanken nur zu gut. Oh Mann, ich kann es nicht glauben. Jetzt habe ich es schon wieder gemacht. Das war doch die eine Sünde, über die ich gesagt habe, die will ich nie wieder tun. Da habe ich Gott doch gesagt, nee, das mache ich jetzt nicht mehr. Ich habe den noch abgeschworen. Ich dachte, ich wäre fertig damit. Und jetzt habe ich es wieder gemacht. Mann, was bin ich nur für ein schlechter Christ? Da steckt auch wieder ein bisschen Jesus und hinter. die Botschaft vom gekreuzigten Christus, die gute Nachricht, die gilt ja genau für diese Situation, in der wir uns als schlechter Christ fühlen. Denn Jesus ist nicht nur für unsere kleinen, harmlosen Kavaliersdeliktsünden gestorben. Jesus ist für unsere schmutzigen Sünden, für unsere schleimigen, für unsere wiederkehrenden Sünden gestorben. Und wenn wir uns wegen dieser Schuld nicht wie ein guter Christ fühlen, dann dürfen wir auch wieder im Glauben und im kindlichen Vertrauen zurück zu Gott kommen und ihm sagen, ey, ich komme so wie ich bin, komme ich zu dir, Gott. Ich habe nichts vorzuweisen, aber ich weiß, dass dein Blut für mich vergossen wurde. Als ich diese Predigt vorbereitet habe, ist mir klar geworden, ich bin in meinem Leben schon sehr oft einem Jesus und Evangelium auf den Leim gegangen. Ich war in meinem Leben schon öfter als mir lieb ist an dem Punkt, wo ich mir selbst schon gar nicht mehr erlaubt habe, in Gottes Gegenwart zu treten, weil ich den Vorschriften, die ich mir selbst auferlegt habe, nicht genügen konnte. Und jedes Mal, als mir das klar geworden ist, hat Gott mir auch jedes Mal wieder neu klar gemacht, das ist Quatsch. Simon, meine Gnade reicht auch für dich aus. Meine Gnade ist genug. Einem Jesus und Evangelium müssen wir nicht hinterherlaufen, sondern wir müssen Jesus hinterherlaufen. Und wir können wissen, wir dürfen darauf vertrauen, dass Gottes Gnade genug ist. Ich fasse am Ende noch mal kurz zusammen. Wenn du etwas hinzufügst zu dem Evangelium von Jesus Christus, wenn du Bedingungen oder Vorschriften hinzufügst, dann machst du das Evangelium kaputt. Das Evangelium ist keine To-Do-Liste, sondern eine Einladung, als freier Mensch zu leben. Es will dir keine neue Last auflegen, sondern die alte Last abnehmen. Und wenn du denkst, ich bin kein guter Christ, dann erinnere dich daran, musst du auch nicht. Du bist ein geliebter Sohn, du bist eine geliebte Tochter und du musst nicht erst perfekter Christ werden, um gerettet zu werden. Du brauchst kein Jesus und. Jesus allein genügt. Seine Gnade reicht aus. Wir haben jetzt eine kurze Zeit der Stille, wo ihr euch persönlich noch einmal in den Gedanken an Gott wenden könnt, vielleicht noch etwas Revue passieren lasst. Dann werden wir zusammen das Abendmahl feiern und währenddessen Lobpreismusik machen. Wir werden Gott preisen und loben. Und wenn du vielleicht heute ans Abendmahl trittst, dann mach dir bewusst, Gottes Gnade reicht aus. Amen.